in Amerika, Bundesstaat Oregon. Aber ich glaube, ein wichtiger Grund, warum ich hier heute stehe, hat mit ein paar Frauen zu tun in Baden, die dann gerade zum Ende der Kriegszeit zum Glauben gekommen sind. Fromme Katholiken. Einer hat eine Bibel in der Hand bekommen. Damals, wie ich das verstanden habe, haben die Messe auf Latein auch gelesen und solche Dinge zurzeit im Baden-Bereich. Aber die haben eine Bibel in der Hand bekommen und die Bibel gelesen und die sind zum wahren Glauben gekommen. Und die haben begonnen damals zu beten, Herr, dass du eine lebendige Gemeinde in Baden gründest. Und dass du uns die entsprechenden Leute nach Baden schickst, um hier diesen Dienst zu machen. Und die haben begonnen zu beten. Und die haben gebetet mehr als 25 Jahren, bevor die ersten Missionaren gekommen sind. 75, wenn ich das richtig alles verstanden habe, nach Baden. Die sind 5 Jahre geblieben, dieser erste Ehepaar. Und die haben eine Person zum Glauben geführt. Und sie ist dann zum Schluss dann im Ausland als Missionarin gegangen und jahrelang in Afrika gedient. Aber wunderschön, wunderbar. Zu dieser Zeit dann, wie gesagt, die haben begonnen zu beten, mehr als ein Jahrzehnt, bevor ich auf die Welt gekommen bin. Ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen, Generationen, so 3, 4 Generationen. Und mein Vater, der Augenarzt war auch in unserer Gemeinde, eine Brudergemeinde in Amerika, war auch Ältester. Und wunderbare Eltern, die wirklich Gott lieb gehabt haben, voll die Gemeinde gedient haben. Und ich bin einfach im Glauben aufgewachsen. Mit 6 habe ich einfach wirklich gebetet und gesagt, Herr Jesus, komm in meinem Herz. Ich habe auch den Vorrecht, eine christliche Schule zu besuchen, eine Privatschule, super Möglichkeit, super Lehrer und Lehrerin, Gottes Wort jeden Tag zu hören, immer wieder Versen auswendig zu lernen. Das ist meine Geschichte. Aber mit 13 dann habe ich eine neue Lebensphase erreicht und das Kindsein zurücklassen und irgendwie die Welt als, ja, werdende erwachsen und begegnen und begrüßen. Plötzlich hat alles anders ausgeschaut und in mir war eine große Unruhe zu spüren. Immer wieder. Ich war ja gut unterwegs zu Hause, auch in die Schule, aber irgendwie auch diese Unruhe hat ja Auswirkungen gehabt, auch in die Schule. Ich war ein bisschen ein Lausbub und Probleme hier bereitet. Nichts Schlimmes, aber doch genug, ein bisschen Aufmerksamkeit zu erwecken von meiner Lehrer und Lehrerin, die mich immer wieder zurechtgewiesen haben. Und an einem Abend haben ein paar irgendwie nicht abgesprochen, aber die haben die Entscheidung getroffen, meine Eltern anzurufen und ein bisschen dann um Unterstützung zu bitten dann von ihnen. Und das habe ich nicht gewusst. Ich war in mein Zimmer und Telefon klingelt und mein Vater hebt auf und er fängt an zu sprechen. Ich habe sehr schnell mitgekriegt. Aha, warum? Und er hat nichts gesagt, nur gut, danke, wir werden das irgendwie hier richten. Gut, der hat's zugelegt und hat's sofort wieder geklingelt, sofort. Und es war eine andere Lehrerin und sie hat dann weiter erzählt. Gut, und dann habe ich gewusst, da kommt was. Und ich bin in mein Zimmer gesessen und ich habe es auf Gericht gewartet. Meine Eltern waren streng, gut streng, positiv. Und der ist im Zimmer bei mir. Ich war alleine im Zimmer, er ist reingekommen, der hat mich angeschaut. Und er hat einfach gesagt, du bist außer Kontrolle geraten und du brauchst dein Leben mit Gott in Ordnung zu bringen. Und das war's. Und er ist rausgegangen. In diesem Moment, und ich kann es nicht erklären, aber in diesem Moment hat Gott mich so stark begegnet, wie wirklich nur einmal im Leben in dieser Art und Weise. Ich habe so eine Überführung von Sünde erlebt und so eine Sündeerkenntnis erlebt. Meine Augen war absolut offen geworden und ich habe von klein auf von Sünde gehört. Sünde ist, was du tust und das ist Sünde. Aber in diesem Moment habe ich gesehen und gespürt, ich bin vollkommen mit Sünde durchgedrungen. Jeden Eck und Winkel, alles, was ich tue, hat mit Sünde, ist mittendrin. Boah, es war in diesem Moment eine unerträgliche Last, das sage ich euch. Es war unerträglich. Und dass der Herr richtet, war mir ganz klar. Und dass ich ihn gebraucht habe, das war mir in diesem Moment alles klar. Es war wirklich eine erschreckende, unerträgliche Sache. Und ich bin einfach auf den Knie gegangen. Ich habe nichts anderes tun können. Es war so eine Belastung in diesem Moment. Ich bin auf den Knie gegangen und ich habe es einfach gesagt, Herr Jesus, vergib mir. Und ich gebe es dir mein Leben voll. Und es war nicht nur ein Stein vom Herzen, es war ein Fels vom Herzen weg. Es war dieses riesige Belastung in dem Maß, was ich gerade vorher erlebt habe. Dieses unglaubliche, dann erdrückende Sündeerkenntnis ist weggefallen. Und es war so eine Freiheit und so eine Dankbarkeit. Bah, ich bin aufgestanden und ich habe gesagt, das war's. Jesus, mein Leben gehört dir. Und ich habe dann ab diesem Punkt so einen Hunger gekriegt nach Gottes Wort. Das kann ich nicht erklären. Natürlich, du bist in der Gemeinde, du gehst in der Sonntagskinderstunde und immer wieder auch von vorne, du hörst, es ist ganz wichtig, deine Bibel zu lesen, oder? Wird das auch nicht hin und wieder in eurer Gemeinde gesagt? Es ist ein bisschen wichtig, die Bibel zu lesen. Fast jeden Sonntag bei uns war es. Das habe ich gewusst, aber es ist etwas anderes, als das zu hören. Aber in mir, ich habe so ein Verlangen danach. Und ich habe die Bibel in die Schule gehalten, immer wieder. Aber ich habe das nicht runtergeben können. Ich war sowas von hungrig, Gott zu erkennen und ihn besser kennenzulernen und sein Wort. Und du sagst, woher kommt das? Ich kann das nicht erklären. Das ist nicht zu erklären. Das hat Gott getan. Vielleicht das hat mit ein paar Frauen zu tun, die zu dieser Zeit, das war 71, naja, die sind schon mehr als 20 Jahre beim Beten. Mehr. Und zu dieser Zeit war nichts in Baden, nichts, niemand. Die waren immer noch zu zweit, diese Frauen. Nach 20 plus Jahren beim Beten. Herr, Herr. Stark, oder? Das habe ich Hunger gehabt. Und stell dir das vor, gleich danach, ich werde es viel mehr morgen davon erzählen, Männer, die mein Leben geprägt haben. Kurz danach taucht ein Typ in unserer Gemeinde auf, der heißt Schneider, Floyd Schneider, gerade von einer Bibelschule zu einem biblischen Seminar wollte das. Und er hat es gespürt, hey, es ist was mit dir los. Und er war bereit da für mich, um mich zu helfen, zu begleiten. Wie gesagt, mehr davon morgen. Und wie der Herr das alles geführt hat. Ja, ich habe meine Ausbildung dann, wie mein Vater als Augenarzt. Aber nie ganz eine Ruhe im Herz. Ich habe eine super Frau bekommen, die auch, der Vater war Pastor. Und die Eltern haben immer dafür gebetet, dass zumindest eine von den Tochtern, 5 Tochtern, dass sie wird in die Mission gehen. Das haben die Eltern immer dafür gebetet. Und meine Frau war die, die das wirklich offen und gespürt hat. Und so, wir sagen, gut, wir gehen und wir werden dann in die medizinische Branche arbeiten, nach Südamerika. Wir haben eine Einladung gekriegt, meine Frau ist Krankenschwester. Naja, passt, oder? Wir waren darauf vorbereitet, wir sind nach Südamerika gegangen, wir haben mehr Zeit mit unglaublichen, gottgesegneten Missionaren gearbeitet. Keine Ruhe, kein Friede. Gut, Dann habe ich gedacht, vielleicht bin ich nicht wirklich offen. Vielleicht das ist das Problem. Wir sind wieder gegangen, ein paar Jahre später für einen Sommer. Auch die medizinische Arbeit gemacht. Und ich habe es wirklich durchgekämpft, bis ich wirklich sicher war. Gott, ich bin bereit, mein Leben hier in Südamerika in medizinische Tätigkeiten, auch evangelisieren, zu verwenden. Meine Frau auch. Wir haben eine Ruhe auf dieser Ebene, aber doch, wir sind im Herzen unruhig zurückgekommen. Was ist das? Und gerade zu dieser Zeit, mein ehemaliger Jugendpastor, Jugendarbeiter, der Floyd Schneider und seine Frau, sind schon lange jetzt dann, waren schon lange in Österreich, in Graz-Gegend und südlich tätig, seit 80 und das war jetzt 86. Und er war beim Heimatbesuch. Und wir haben uns getroffen und ich habe es einfach erzählt, naja, wir sind bereit nach Südamerika, aber wir sind nicht sicher. Und Gott hat das nicht, keine Bestätigung gegeben. Und er hat gesagt, ja, na klar, der Herr weiß, du sollst nach Österreich kommen. Du bist dafür geeignet. Und das war keine Frage. Wir wollten unsere Berufe verwenden, nicht verlassen. Und das hat uns total aus der Fassung geworfen. Für mich, zumindest ich. Bin nach Hause gegangen, ich habe meiner Frau erzählt, die haben mit Floyd gesprochen, er sagt, wir sollen nach Österreich kommen. Sie sagt, ja, ich denke schon. Naja, wir haben 6 Jahre gebetet, ohne Klarheit, und sie auf Anhieb, sie sagt, ja, ich denke schon. Naja, für mich, es hat länger gedauert, und dann habe ich gesagt, gut, mein Beruf hier zu beenden und Beruf zu wechseln und alles, das geht nicht von heute auf morgen. So, eine Menge von Dingen, die passieren haben müssen. Wir haben das vor Gott hingelegt, eine nach der andere. Und 88 waren wir da, erstaunliche Art und Weise. Gut, wir sind gekommen, um mit Schneider und auch einer anderen, der vielleicht bekannt ist, Mauerhofer, die waren damals im Wiener Raum, eine neue Gemeinde zu gründen. Und wir waren dann die Erste da. Wir haben dann das erste Jahr gebraucht, natürlich Deutsch zu lernen, weil wir haben null von Deutschkenntnis gehabt. Und in der Zeit, stell dir das vor, wir sind zufallsweise in die Gemeinde in Baden gegangen. Das haben wir nicht geplant oder gewartet, aber irgendwie, wir sind reingekommen, wir haben gesagt, gut, ein Jahr, wir müssen Deutsch lernen, wir müssen die österreichische Kultur, Gemeinde leben, warum nicht? Wir sind dort ein Jahr geblieben und dann kommt Schneider und Mauerhofer und jetzt geht's los. Und die Frage? Ja, wir gehen auch mit in die neue Gemeindegründungsprojekt. Und es kommt fast bis zum letzten Sonntag und irgendwie wir haben nichts in der Gemeinde gemacht, weil unser Deutschkenntnis war nicht genug, irgendwas zu tun. Aber an einem Abend ist bei der Bibelrunde der Leiter ist einfach nicht gekommen, der das leiten hat sollen. So, die haben mich gefragt, kannst du es leiten? Ich sage, ja, ganz einfach und ganz vorsichtig, ich kann irgendwie das mit Fragen so leiten. Gott mag das, ich habe es gemacht. Die nächste Woche dann, das war fast die letzte Woche, die haben gesagt, ja, du sollst es wieder machen. Okay, ich habe es zum zweiten Mal und nachher dann sind die zwei Ältesten zu mir gekommen, die haben gesagt, wir haben in den letzten Jahren für einen Lehrer gebetet. Kannst du? Bist du bereit? Werdet ihr bleiben und hier dienen? Ich meine, wir sind gekommen, mit Schneider und auch dazu Mauerhofer zu arbeiten. Ich sage, ja, wir beten. In ganz kurzen, von aller Richtungen, ja, wir bleiben in Baden. Zu dieser Zeit waren die zwei Frauen noch da. Immer noch beim Beten. Jetzt ist es schon 40 Jahre her, wo die gebetet haben. Und wir sitzen in einer kleinen Gruppe. Die haben immer gesagt, Gott, das ist ein Anfang. Wir brauchen junge Leute, die hingegeben sind und die mit reinem Herzen unterwegs sind. Naja, jede Gemeinde will das, oder? war keiner da, nur kleine Kinder. Wir beten, wir beten, wir beten. Und die haben weiter und weiter gebetet. Ja, war die 80er, die Jahre waren ein bisschen schwierig, in die 90er rein. Und dann kriegt diese alte Frau, jetzt ist sie 83 Jahre alt und sie ist krebskrank. Klar, es ist Zeit. So, im Spital. Und ich bin einfach reingegangen, um Abschied zu nehmen, um sie zu segnen. Ja, ich komme rein, setze mich hin. Und sie sagt, eine Bitte. Bitte bete um Heilung. Sag, wie bitte? Heilung? Ich bin hier, Abschied zu nehmen. Und dort. Und sie sagt, ja, liebe Grüße an den Herrn, wenn du ihn bald siehst. Es ist Zeit. Irgendwie, das war klar. Sie sagt, nein. Nein, die Arbeit, meine Arbeit ist noch nicht fertig. Okay. Aber sie hat damals, jetzt ist es die fast die 50 Jahre Mark, wo sie gebetet haben für einfach eine starke Wirkung in Baden. Und in Baden-Umgebung und für wirklich eine wachsende, lebendige Gemeinde voll von jungen Leuten. Sie sagt, meine Aufgabe ist nicht beendet. So, ich habe es gebetet. Naja, warum nicht? Wenn sie stirbt, ist es noch besser, bei dem Herrn zu sein. Und wenn der Herr sie heilt, das habe ich gar nicht geglaubt oder erwartet, naja, kann passieren. So, ich habe gebetet und mit null was von Glauben oder Erwartung. Und der Herr hat sie geheilt. Nicht einfach durch mein Gebet, das glaube ich Ihnen. Sie hat wirklich Glauben und sie hat 9 Jahre weitergelebt und fest gebetet. Und in dieser Zeit sind eine Menge von jungen Leuten zum Glauben gekommen. Und nicht nur junge Leute, aber junge Leute, die so einen Hunger gehabt haben für Gott, so eine Hingabe gehabt haben für Gott. Die sind zu mir gekommen und sagt, ja, die Jugendstunde, das ist schön. Ja, eine Stunde Lobpreis, eine Stunde Gebet, eine Stunde Bibel lesen. Das ist viel. Sag, aber das ist längst nicht genug. Okay, wir wollen eine ganze Woche im Sommer haben, nur total Schulung und auch Gemeinschaft. Okay, mache ich das. Wo passiert das übrigens? Wo die jungen Leute sind, einfach die Leiter nötigen, etwas zu geben. Wahnsinn, oder? Und dann, wir haben diese Woche und 6 Menschen war dabei. Ja, einer ist ausgefallen von Glauben. Heute 2 sind Gemeindeleiter in Baden. Einer ist ein Hauskreisleiter, einer ist die Frau, eine Gemeindeleiter im Schwerkart und so fort. Das war die erste Truppe. Aber andere haben gehört und haben gesagt, ja, wir haben nicht im Sommer, mach mal das auf ein Wochenende. Okay, mach mal auf ein Wochenende. Und dann sind 13 gekommen. Und 3 Monate später eine Menge, die zum Glauben gekommen sind, dann sind 23 gekommen. Und dann 3 Monate später sind 32 gekommen. Und 3 Monate später sind 40 gekommen. Und diese Zwischenzeit, diese Leute sind zum Glauben gekommen. Und diese Frau betet und betet und betet. Und das habe ich dann, diese Bibelwochenenden, ich weiß es nicht, mehr als 15 Jahre oder sowas, mit Leuten, die so hungrig sind. Und irgendwie, die haben es gesagt, ja, das ist etwas, was ich tun habe können. Und dann zum Schluss ist diese Frau den letzten Tag, sie ist in die Gemeinde gekommen, es war wirklich das Ende. Und sie hat die ganze Gruppe angeschaut und sie sagt, das ist nur Anfang. Und der Herr wird viel mehr Leute schicken, besonders junge Leute schicken und bleib treu und bleib rein. Das war's. Und kurz danach ist sie gestorben. Ich bin fest überzeugt, dass viel, was Gott in mein Leben getan hat, weil ich kann nicht erklären, warum ich so früh, dass Gott mich so begegnet hat, dass ich habe so einen Hunger gehabt, Gottes Wort zu studieren. Und ich habe es wirklich studiert. Alles durch meine Highschool-Zeit. Ich habe immer und ständig in Gottes Wort gelesen. Und ich habe begonnen zu predigen mit 17 und ich habe wirklich mit Gottes Wort umgehen können. Wo ist das? Wie sieht man sowas? Und dass ich dann alle diese Wochenenden dann und dass der Herr uns nach Baden geführt hat und das haben wir nicht vor auf so viele verschiedene Punkte und andere, die dann dazu gekommen und mitgearbeitet haben. Zum Schluss hat diese Frau mehr als 60 Jahre gebetet, ohne Unterlass, ohne aufzuhören. Das ist stark, oder? Und ich bin fest überzeugt, dass meine Geschichte mit Österreich mit dieser Frau verbunden ist. Bin fest überzeugt. So ist es. Und ich bin sehr, sehr dankbar. Einfach, aber das muss ich bekennen, wenn ich zurückdenke, was Gott in mein Leben bewirkt hat und wie er uns geführt hat und wie er uns hierher gebracht hat und alles, was er getan hat. Ah, es war Gebet dahinter von einigen und ich fühle mich dann auf eine besondere Art und Weise, wir, meine Frau und ich, wir fühlen uns auf eine besondere Art und Weise mit diesem Land verbunden. Und wir haben auch das beim Hinfahrt dann besprochen. Der Herr hat uns klar gemacht, wir werden hier bleiben bis zum Schluss. Wir haben die Hoffnung, unsere Staatsbürgerschaft zu wechseln und einfach hier bis zum Schluss zu bleiben. Ein paar Frauen, die 60 Jahre ununterbrochen mehr als beten, was Gott dadurch bewirken kann. Das ist stark, ja? So. Aber das gehört zu meiner Geschichte, so dass du mich ein bisschen verstehst oder kennst, wo ich herkomme, was ich für wichtig halte. Und ich möchte dann, bevor wir einsteigen, und ich möchte damit beginnen, dann, dieses Wochenende dann mit Gebet. Beten wir noch. Und stehen wir auf dazu. Himmlischer Vater, noch einmal, wir wollen dir diese Woche einfach anbefehlen. Sag, hab Dank, dass du uns zusammengerufen hast. Hab Dank für diese Möglichkeit, diese Freiheit, aber dass du mit uns etwas vorhast, dass du etwas uns zu sagen hast, das sind wir ganz sicher. Schenk uns Ohren und Herzen zu hören, zu beherzigen, was du zu uns sagst und hilf uns zu verstehen, genau wie wir das anwenden können und schenk uns dann die Mut und die Kraft, das zu tun. Amen. Es ist sehr warm drin. Ist es meinetwegen, könnt ihr ruhig luften zu jeder Zeit und so, dass alle nicht umkippen aus Sauerstoffmangel und lauter Müdigkeit. Männerfreizeit. Wie Männer einander prägen, wie Männer wachsen. Ah, das ist so unglaublich wichtig. Und ich glaube, es gibt schon besondere Themen für Männer, die wirklich ausschlaggebend sind für unser Wachstum und unser Zusammenwachsen. Und ich habe einiges daraus ausgesucht, was ich für die allerwichtigste halte. Sicher ist euch nichts neu, nichts. Aber ich hoffe, dass wir werden in alle diese Dinge vielleicht tiefer gehen und wirklich versuchen, eine griffige Anwendung zu finden, so dass es nicht nur ja hier bleibt, sondern zu hier geht. Und dass wir wirklich verstehen, wie gehen wir richtig mit diesen Dingen um? Wie sollen Männer wachsen? Und ich habe es hin und her gespielt mit der Reihe. Ich werde es doch morgen früh über Beziehung und wie Männer einander motivieren. Es steht dann umgekehrt auf die Liste. So, sei nicht geschockt oder überrascht oder nicht davonlaufen, sondern, aber die Reihenfolge ist mir doch wichtig. Aber heute Abend, wo fangen wir an? Gibt es wirklich einen Anfangspunkt? Ich glaube schon. Ist es irgendwas in unser Wachstum? Und die meisten von euch, habe ich verstanden, sind schon im Glauben unterwegs, lieben den Herrn schon und wollen auch im Glauben weiter wachsen, oder? Ja? Ja. Was ist der größte Hindernis für Männer, im Glauben zu wachsen? Ja, hängt davon ab, was wir meinen. Ich selber, das stimmt. Ich glaube, es gibt jede Menge Probleme. Oft, wenn ich mit Gemeindeleiter reden und ich frage, was ist das größte Problem unter den Männern in der Gemeinde? Ich höre sehr oft Pornografie. Und leider, das ist eine Tatsache. Das ist wirklich ein großes Problem in viele Gemeinden. Und das ist, was die Gemeindeleiter oft sagen, das ist Problem Nummer eins. Aber ich glaube nicht, dass es Problem Nummer eins ist oder sein kann. Ich glaube, es ist immer wahrscheinlich in jeder Gemeinde ein allergrößtes Problem unter Männern. Und das, lieber Bruder, lesen wir aus 1. Petrus. Und es ist nicht, dass Petrus sagt, hey, das ist das große Problem. Aber wir lesen, was er sagt. Aus 1. Petrus, Kapitel 5, Petrus redet an die Älteste dort, oder zu Älteste insgesamt, mit einigen Hinweisen. Und zum Schluss in Vers 5, ich lese aus Neues Leben, nicht auf einen bestimmten Grund, ich verwende alle möglichen Übersetzungen. Aber in Vers 5b, ihr alle sollt einander demütig dienen, denn Gott stellt sich den Stolzen entgegen, den Demütigen aber schenkt er Gnade. 1. Petrus 5,5. Was ist das größte Problem unter Männern und das größte Hindernis für Männerwachstum? Ich bin überzeugt, dass es Stolz ist. Überzeugt, dass es wirklich eine Kernsünde ist, wovon fast alles anders wächst. Und Stolz ist so eine vielfältige Sache und natürlich dann Demut ist auch eine vielfältige Sache. Aber ist es interessant, zum ersten Mal, letzte Wochenende, zum ersten Mal in meinem Leben war ich bei einem Seminar über Stolz und Demut, wo das Thema war für Seminaren. 8 Einheiten, glaube ich, zu dem Thema. Das war, obwohl ich x-mal unendlich viel Seminaren erlebt habe. Das war das allererste für mich über Stolz und Demut. Und wir haben gesehen, wie vielfältig leider Stolz ist, in so viele Art und Weise, in so viele Hinweisen. Und hier ist nicht der Platz dann, und das war nicht alles, was man sagen hat können, auch in dieser Zeit. Das war einiges, was nicht runtergekommen ist. So einfach zu sagen, ja, Stolz ist ein Problem, ja. Und wie kann man das auf einen Punkt bringen, was vielleicht auch wieder eine Kernsache ist von diesem Bereich Stolz? Und ich glaube, liebe Männer, ist es ein Punkt, was mit unserem Umgang mit Sünde zu tun hat. Stolz und Demut im Umgang mit unserer eigenen Sünde. Naja, wir sollen versuchen, nicht zu sündigen. Genau. Wir sollen den Alten zurücklassen und den Neuen. Wir sollen im Glauben wachsen. Wir sollen im Geist wandeln. Das stimmt. Aber die Realität ist, wir werden immer wieder sündigen. Das ist die Realität, oder? Und die Frage ist, und vielleicht ist es eine der allerwichtigsten Fragen ist, wie dann, auch wenn wir das vermeiden wollen und auch wenn wir in Gehorsam leben wollen, wie gehen wir als Männer mit unserer Sünde um? Und liebe Männer, das ist keine einfache Sache. Wir sind von Natur her stolz. Und ein männliches Ideal ist auch eine Art von Stolz zu sein. Demut ist kein große Tugend für Männer in irgendeiner Gesellschaft zu irgendeiner Zeit. So? Ein demütiger Mann ist oft dann gesehen als was? Ein Schwacher. Der ist nicht leisten kann, es nicht schaffen kann und er ist demütig, weil du siehst er einfach, weil er Versager ist, ein Loser, ein Verlierer. Naja, aber in der Schrift ist es ganz anders. Und David, König David, ist genannt ein Mann nach dem Herzen Gottes. König Saul Im Gegenteil, nicht. Was unterscheidet ein Mann nach Gottes Herzen und ein Mann, der nicht nach Gottes Herzen unterwegs ist? Naja, es gibt einige Unterschiede zwischen Saul und David. Aber vielleicht hier ist der wichtigste Punkt. Wie gehen die zwei Männer mit Sünde um? Weil David hat auch groß gesündigt. Wirklich sehr groß gesündigt, oder? Naja, und es ist nicht, oh naja, der ist kein Mann Gottes mehr. Oder es ist nicht, der kann nicht als Mann nach Herzen Gottes genannt werden, weil der Herr hat das gewusst von vornherein. Und der Herr hat ihn genannt, als Mann nach meinem Herzen, obwohl der Herr gewusst hat und nachdem er das getan hat. Wie kann Gott das sagen? Ich glaube, der Unterschied ist, wie sind die zwei Männer mit ihrer Sünde umgegangen. Ich habe nicht die Zeit, das voll auszulegen. Im 1. Samuel Kapitel 13 und im 1. Samuel Kapitel 15 wir lesen, wie Saul gesündigt hat. Ganz offensichtlich. Einmal, der hat selber den Opfergabe gebracht, der darf das nicht tun, er hat nicht auf Samuel gearbeitet, er hat selber das getan. Den zweiten Mal, Kapitel 15, der hat den Auftrag bekommen, die Amalekiter total auszurotten, mit aller ihrer Haben, und das hat er nicht getan. Beide Mal hat Samuel ihm begegnet mit der Frage, was hast du da getan? Und wenn du das anschaust, wie geht Saul mit seiner Sünde um? Du sagst, das ist ein Mann, der wirklich stolz ist. Zuerst, der wollte einfach rauskommen und sagen, hey, schau, was ich getan, ganz stolz, Kapitel 15, schau, was ich getan habe. Samuel sagt, meine Güte, du hast den Herrn nicht gehorcht. Und dann geht's weiter. Naja, eigentlich habe ich das schon getan. Naja, und das Samuel bohrt weiter. Und dann sagt er, okay. Aber ich war es nicht schuld. Die haben mich genötigt. Und es geht einfach weiter bis zum Schluss. Es ist wirklich wie ein Mann normalerweise im Fleisch mit Sünde umgehst, zu sagen zuerst Rechtfertigung, dann kommt andere den Schuld hinzuschieben. Das kennen wir von unserem Urvater Adam, gell? Hast du das getan? Du brauchst nur ein Wort zu antworten. Ja oder nein? Aber er sagt, die Frau. Das ist eine super Sache und die Frau hat leider von dem Mann gelernt und sagt, also für die Schlange. Aber das ist einfach eine Stolzsache. Ich weiß nicht, sagen wir, in Wiener Raum, oder? Peter, war das okay? Ich übe das, weil ich brauche das oft. Ich weiß nicht. Ich war es nicht. Und das war es. Und dann zum Schluss, als Samuel noch weiter gebohrt hat und der Saul hat gesagt, okay, ich habe es getan. Aber komm mit mir bitte und kannst du mich vor dem Volk ehren. Wirklich, das hat er zum Schluss. Ich tue das nicht selber. Schreiben. Das ist alles da. Ist das nicht stolz? Und David hat groß gesündigt. Und du kannst das lesen in 2. Samuel 12. Der Prophet Nathan kommt und über Saul und seine hin und her, Rechtfertigung, woanders die Schuld schieben. Ja, David hat am Anfang seine Sünde versteckt und das ist auch eine andere Art und Weise von Stolz, leider. Aber wenn der Samuel das auf Punkt gebracht hat, man liest das in 2. Samuel 12, Vers 13. Ganz einfach, da bekannte David Nathan, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Alles, das ist alles. Nichts mehr. Nur Saul hat geredet und geredet und warte einmal und hey, du musst es so und es kann nicht und denk an die und was die getan. Saul hat überall herumgetanzt und David sagt einfach, ich habe gesündigt. Was ist der Unterschied zwischen Saul und David? Stolz und Demut. Weil das verlangt Demut. Weil denkt darüber nach. Was hat David sagen können? Hey, ja schon, aber stell dir das vor. Ich war in einer schwierigen Phase, Midlife-Krise. Das ist schlimm. Könige haben es auch. Und es gibt diese Frau und sie wohnt unter mir, weil ich bin im Palast am Hang oben und sie weiß, dass ich da oben bin und sie kommt mitten am und gerade wo ich und sie fängt an zu baden und die und ja, so ich habe es einfach eine Einladung gegeben und uns ein bisschen besser kennenzulernen und sie hat sofort ja gesagt und sie kommt zu mir und das stimmt. Die Bathsheba hat alles das getan. Sie hat vollkommen mitgespielt. David hat das gar nicht erwähnt. Warum nicht? Weil das hat keine Rolle zum Schluss gespielt. Wer war für seine Sünde verantwortlich? Er selbst. Das ist Demut. Stolz sagt, und in Demut, ein Herz, ein Mann nach Gottes Herzen in Demut sagt, ich habe gesündigt. Männer, wie ist es mit uns? Tun wir unsere Sünde verstecken? Das ist der Macht der Pornografie. Ist oft eine versteckte Sünde. Und ja, viel beten und schreien zum Herrn. Aber das nie in die Öffentlichkeit zu bringen. Warum nicht? Was würden die sagen? Die würden sagen, dass ich eine Sünder bin. Ja, das bin ich. Naja, aber ich will nicht, dass sie das sagen. Ich will nicht, dass sie denken, dass ich mit so ein Mann bin. Ich will, dass sie denken, dass ich viel besser bin, als ich eigentlich bin. Oder? Ist das Demut? Oder ist das Stolz? Stolz muss immer die Sünde verstecken. Aber was ist das, wenn ich mich schlecht benehme und andere sehen das? Und ich tue das. Manchmal bin ich lieblos. Es ist sehr leicht, lieblos zu sein, oder? Wenn du liest, was die Liebe ist, von 1. Korinther 13, 4 bis 8, du sagst, Wahnsinn, ich bin oft lieblos. Aber weißt du, ich bin ein Meister dann, damit umzugehen. Weil du musst wissen, ja, ich habe so gehandelt. Und eigentlich, es tut mir leid. Das habe ich meiner Frau so oft gesagt. Sie kann das einfach voraussagen, was ich sagen würde. Ah, es tut mir leid, dass ich das so getan habe. Aber. Und jetzt geht's los. Rechtfertigung, Ausreden. Aber weißt du, ich bin so unter Stress. Es geht mir nicht gut, ich fühle mich nicht wohl, ich habe ein bisschen Grippe, ich habe Kopfweh. Das, was ich heute in der Arbeit und mein... Und so weiter und so fort. Es tut mir leid, dass ich gesündigt habe. Lieblosigkeit ist Sünde, oder? Aber ich verwende natürlich diese Wort nicht, dass ich gesündigt habe. Ich habe es einfach gesagt, es tut mir leid, dass ich so mit dir geredet habe. Aber ich habe so einen schwierigen Tag und es geht mir und das und weiter und so fort. So viel Stress. Na warte, ich habe es gesagt, es tut mir leid, dass ich das getan habe. Ich habe es bekannt, dass es nicht gut war. Und wirklich, es tut mir wirklich leid. Aber weißt du, es ist wichtig, dass du das hörst. Wer schuldig dran? Ich nicht. Sondern ich bin unter Stress. Und was ist wirklich dann die Ursache meines schlechten Benehmen? Stress. Und was erwarte ich von meiner Frau? Oder von euch? Wenn ich das erzähle, du sozusagen, ich verstehe, ist okay, ich bin auch so. Ah, danke. Danke, du hast meinen Sturz gerettet. Stimmt, oder? Ja, ich verstehe. Siehst, du hast das Vers gelesen am Anfang von 1. Johannes 1,9. Wenn wir unsere Sünde bekennen, oder? Aber das verlangt Demut. Ich würde es viel lieber meine Sünde erklären. Das tue ich, oder? Es tut mir leid, dass ich das so gemacht habe, aber unsere finanzielle Situation, oder ich bin arbeitslos, oder der Nachbar, oder der Geschichte heute mit meinem Auto, es war nicht auszuhalten. Und ich tue meine Sünde nicht bekennen, erklären. Und was ich nicht von dir suche, es ist nicht Vergebung. Und ich bitte nicht um Vergebung, sondern ich suche von dir Verständnis. Und du sagst, ach, ich verstehe. Ist okay. Und du hast meinen Sturz gerettet. Und wie steht's in der Schrift? Gottes Einstellung den Stolzen gegenüber, das hat mir wirklich in die letzte Zeit, muss ich sagen, umgeworfen. Es ist nicht, dass der Stolze nicht von Gott kriegt, sondern wie steht's? Gott steht den Stolzen entgegen. Gott widersteht den Stolzen. Das ist nicht passiv, wo Gott sagt, hey, wenn du dich nicht helfen lässt von mir, da kriegst du nichts. Das ist aktiv Gegenwind von Gott. Gott steht den Stolz entgegen. Aber der Demütige gibt er was? Gnade. Und Gnade kommt rein und Gnade fließt durch mich auf andere Leute. Wenn wir unsere Sünde bekennen, er ist treu und gerecht und zu vergeben, zu reinigen, das ist alles was. Gnade, oder? Super. Aber wenn ich meine Sünde erkläre, Gott ist trotzdem treu und gerecht und ich kriege keine Vergebung, ich kriege keine Reinigung und ich bleibe einfach dort in meinem Stolz. Und wie ist Gott den Stolzen entgegen? Der widersteht die. Ist es möglich, dass viele von uns bleiben einfach Jahren oder Jahrzehnten in unser Glaubensleben stehen? Gerade deswegen, wir sind nicht in der Lage, unsere Sünde zu bekennen, die Verantwortung zu übernehmen und zu demütigen. Und kommt dann keine Reinigung, keine Veränderung, weil Stress ist immer die Ursache, oder? Und es wird immer Stress im Leben geben, gell? Das heißt, du kannst nicht erwarten, dass ich mich ändern wird, solange es diesen Stress in mein Leben gibt. Was ist die Lösung? Weniger Stress. Haha. Na, nimm den Stress weg, dann ich benehme mich ordentlich. Und das stimmt. Auch für Nichtgläubige, oder? Das ist Fleisch pur. Wo ist Gott? Nirgendwo. Das war sowas für wichtig in meinem Leben. Weißt du warum? Ich habe mit 20, ich habe eine Verletzung gekriegt auf einer Trampolin. Ich war eine geübte Trampolinspringer und ich habe mich verletzt, meine Rippen. Und Wirbelsäule dazu, alles gedreht, was es sollte alles nicht in diese Richtung drehen, zumindest alle zusammen oder nicht ein Teil davon, alleine. Und das war wirklich ein Problem für mich. Und ich habe dann über die nächsten 20 Jahre, ich habe das nie wieder hinkriegen können, durch Gebet, durch Behandlungen, wurscht, ich habe 20 Jahre mehr oder weniger immer Kopfweh gehabt, ständig. Manchmal mehr, manchmal weniger, aber er hat immer Kopfweh. Und dann kommt dieser andere Stress dazu, dann du heiratest. Oh, die Ehe ist ein Stress, oder? Das ist schön, das ist schön. Aber dann kommen Kleinkinder dazu und ein Haus voll. Und du hast, stell dir das vor, du hast Kopfschmerzen und du hast drei kleine Kinder und eine Frau, die doch weiß, dass du Kopfschmerzen hast, aber doch erwartest, dass du an den Familienleben teilnimmst und gewisse Dinge durchführst als Mann. Boah. Wundere dich nicht, wenn ich hin und wieder wirklich ausraste. Ausflippen. Hey. Verstehst du das nicht? Schau mich nicht so schief an. Du tust das auch hin und wieder, oder? Ich suche ein bisschen Verständnis hier, Männer. Ah, wir verstehen. Super. Wir können gemeinsam unser Stolz retten. Was Stress ist das Problem. Ja, wenn du im Fleisch bist. Aber bin ich dann wirklich, Gott hat mich wirklich damit konfrontiert? Was ist mit im Geist wandeln? Was ist der Unterschied zwischen im Fleisch wandeln? Frucht des Geistes, was? Liebe, Freude, Friede, Geduld. Na wart, aber was ist, wenn du Kopfschmerzen hast und wirklich einen schlechten Tag in der Arbeit gehabt hast? Na dann ist es nicht möglich, oder? Der Geist ist vollkommen überfordert. Na, dann siehst du, ob du in Geist wandelst oder nicht. Stress, das war die Aha-Erlebnis für mich, was mein Leben wirklich verändert hat. Stress verursacht nie Sünde. Es deckt es nur auf, wo es schon ist. Es deckt es nur aus. Es ist ein Spiegel. Es zeigt mir, wo Sünde und Schwäche da ist. Wenn ich unter Stress bin, habe ich nicht mehr die Kraft meines Fleisches, einfach damit umzugehen. Jeder Mensch kann höflich sein. Auch der böste Atheist, und das war mein Automechaniker, war das super Beispiel dafür. Er war wirklich ein böser Mann, aber er hat wirklich sehr höflich sein können in gewisse Situationen. Absolut höflich, bis zu einem gewissen Punkt und dann, oh, pass auf, sagte seine ehemalige Ehefrauen vor allem. Weil der hat eine ganze Schar von ehemaligen Ehefrauen gehabt. Er sagte, der Mann ist unmöglich. Naja, aber höflich war er, bis auf einen gewissen Punkt. So ist es mit Stress. Auf einen gewissen Punkt und dann ist es weg und dann, wie wir wirklich sind, ist, wie du unter Stress bist. Bah! Dann habe ich wieder sagen müssen, Herr, es gibt so viele Sünde in meinem Leben. Und Stress ist keine Entschuldigung. Und dann fängt er an, der Herr anzuwirken. Wenn wir unsere Sünde bekennen, wann hast du zu... Wir leben als Christen zusammen. Du besuchst eine christliche Gemeinde, oder? Du feierst hin und wieder oder oft Abendmahl. Es geht um Vergebung. Die ganze Botschaft, christliche Botschaft, geht um Vergebung und um Vergebung bitten. Ja, das tun wir. Wann hast du zuletzt gehört, ein Mann, der sagt, ich habe gesündigt. Vergib mir. Ich würde es vermuten, dass viele von uns sagen würden, das habe ich innerhalb des letzten Jahres nicht gehört. Nicht einmal. Wann habe ich das zum letzten Mal gesagt? Ich habe, wie David, ich habe gesündigt. Vergib mir. Und Männer, je älter wir sind, desto schwieriger ist es. Stolz ist eine Sache, der mit Laufe der Zeit, Jahren und Jahren im Glauben wächst. Ist es noch schwieriger für uns Alten als die Jungen. Ich habe gesündigt. Und Petrus sagt, die Ältesten sollen ein Beispiel sein für die anderen. So sollten die sein. Ah, wir haben so einen Mann Gottes in unserer Gemeinde gehabt. Und er war ein Prediger und wirklich begabt im Wort Gottes predigen. Aber einmal, wir waren unterwegs, ich mit meinem Vater, ich war circa 17, er mit seinem Sohn, der circa 15 war. Und wir sind auf eine lange Wanderung gegangen, eine lange, wirklich anstrengende. Und irgendwann ist sein Sohn mit Rucksack und alles, wir waren unterwegs, um Camping zu gehen und mit den ganzen Zeug mit uns im Rucksack. Strecke und das, die war schwer und er war fertig und der Vater, dieser Gemeindeleiter, boah, der ist wirklich seinen Sohn dann angefahren. Ja, da warst du besonders schwach und du tust das und sei nicht faul und sei nicht schwach. Und ich war dort, so habe ich das nie erlebt, der Mann, der war wirklich ein Mann Gottes und ich war schockiert, einfach das mitzuhören. Und der Sohn hat sich geschämt und irgendwie sind wir weitergegangen, wir sind zum Campingplatz gegangen und der Sohn, der wollte so weit weg von seinem Vater unser Zelt dann ausschlagen und das haben wir getan. Das war wirklich eine schlimme Sache. Aber ich weiß es nicht, nach einiger Zeit, der Vater ist dann rübergekommen und er stand dort vor uns beide und ich sage, ich muss was sagen. Ich habe gesündigt. Ich habe vollkommen in Fleisch gehandelt und ich bitte um eure Vergebung. Bei seinem Begräbnis habe ich das erwähnt. Das ist was im Leben von diesem Mann, diesem Großprediger, das hat mich vor allem als junger Mann beeindruckt. Das ist das Beispiel. Das ist das Beispiel. Ein Mann, der demütig ist. Ein Mann nach Gottes Herzen. Keine Ausrede. Keine Erklärung. Nichts. Ich habe gesündigt. Vergib mir. Lieber Bruder, wenn wir das nicht tun, entweder wir sündigen nicht, und ob unsere Frauen das bestätigen würde? Oder die sagen, na, der ist ein Meister, Dinge zu erklären. Er sagt immer wieder, oh, das tut mir leid, dass es so passiert ist. Schrecklich, dass wir diesen Stress im Leben haben, die immer das verursacht. Schrecklich, der Stress. Ich war's nicht. Aber wenn wir das tun, wir bleiben in unser Glaubensleben stehen oder sogar, was tut Gott den Stolzen? Widerstehen. Und wir dienen weiter in der Gemeinde und wir sind unterwegs in unserer Familie und wir bringen statt Gottes Segen und Gottes Gnade in unsere Familien und in unsere Gemeinde, wir bringen einen Gegenwind in unsere Familien oder in unsere Gemeinde, weil wir stolz sind. Schrecklich, oder? Es ist wirklich eine ernste Sache. Und es ist eine Männersache, wo wir oft einander helfen, der Stolz zu retten. Wie soll das ausschauen? Ein Beispiel von meiner Frau zum Schluss. Weil leider habe ich ein paar Mal schon darüber geredet, wo meine Frau dabei war. Und das ist schrecklich dann. Sie erwartet von mir, dass ich so damit umgehe, wie ich predige. Das ist wirklich schwer. Es ist eine Belastung. Es ist viel besser, bei einer Männerfreizeit zu sein, wo meine Frau nicht dabei ist. Ah, unser Hochzeitstag in Venedig, alle 10 Jahre werden wir. Das ist unser Lieblingsort. Und natürlich, ich bin ein super Ehemann, so ich nehme meine Frau immer wieder, wie gesagt, alle 10 Jahre circa nach Venedig. Und wir haben dann ein Quartier bekommen von Freunden in der Gemeinde. Oh, so wir fahren los in der Früh, aber es war lang, es war Ende Mai, es war an diesem Tag sehr heiß. Und meine Frau wollte stehen bleiben unterwegs, auch in einer anderen Ortschaft, das nur anzuschauen. Also, dann ist die Zeit zu knapp und verkehren. Ah ja, aber sie wollte das unbedingt gut. Ich bin der liebe Ehemann, wir sind stehen geblieben, obwohl ich gewusst hatte, das wird Probleme sorgen für später. Und tatsächlich war es dann, wir sind dann nach Venedig gekommen, in den Hochverkehrsstoßzeit, war furchtbar. Und einen Parkplatz zu finden und dann alles mit Gepäck, und dann diesen Platz zu finden in Venedig mit einer Landkarte, das ist verrückt. Und dann das Gepäck und meine Frau, ja, sie reist mit einiges. Ja. Und da muss ich das alles tragen und du fährst nicht zum Hotel, du musst dann mit Boot oder irgendwas oder gehen dann sehr lang und irgendwann war ich fertig und sie hat immer wieder den falschen Weg, sie hat die Karte, ich habe die Gepäck und wir gehen, oh nein, es ist eine Sackgasse oder du stehst dort im Kanal und du wirst, und irgendwie habe ich das. Und ich habe an diesem Tag Kopfweh, nicht aus den alten Verletzungen, weil der Herr hat das geheilt. Gott sei Dank. Aber ich war sowas von durstig und ausgetrocknet und es war so heiß und ich habe nichts genug zum Essen gehabt und es war wirklich schlimm. Und ich habe das wirklich sie das hören lassen. Ah, wirklich ordentlich. Gut. Und natürlich, sie war sehr erfreut und ermutigt und das hat sie wirklich geholfen zu konzentrieren. Naja. Aber irgendwie, ich weiß noch nicht wie, wir sind dann zum Quartier gekommen und ich habe was getrunken und ich habe mich ans Bett gelegt und sie legt sich nieder neben mir. Schweigen. Herrlich, aber für sie, es war nicht herrlich, es war peinlich. Und irgendwie dann habe ich gewusst, na, ich bin sensibel. Und ich habe begonnen, ich habe gesagt, hey Schatz, das tut mir leid. Ich weiß, dass das nicht in Ordnung war und ja, und dann geht's los. Ich war sowas von heiß und dass ich nichts, ich habe nichts, das war ein großer Fehler, ich habe nichts, nicht genug getrunken heute. Und das hat Kopfschmerzen und dann war ich, und das habe ich nicht mehr aushalten können. Ja, es tut mir leid, aber das Ganze war für mich zu viel. Siehst? Schweigen, Stille. Aber dann war es ein Problem. Ich habe auf die goldenen Worte gewartet. Ist okay, ich verstehe. Aber das hat sie nicht gesagt. Ich warte und warte. Und dann fängt dann in mir so ein Zorn aufzusteigen. Die böse Frau. Sie ist gar nicht bereit um dieses Verständnis. Und in diesem Moment dann hat der Herr mich wirklich wie ein Blitz getroffen und sagt, hey, das war kein Sündebekenntnis, das war eine Erklärung und du suchst Verständnis, du suchst deinen Stolz zu retten und das wäre tödlich. Für diese Zeit. Also wirklich wie ein Blitz getroffen. Obwohl ich das weiß, seit Jahren. Es ist unglaublich, wie tief das drinnen ist. Es ist unglaublich, was für ein Problem Stolz ist. Und es war da. Aber Gott sei Dank hat meine Frau in diesem Moment nicht mitgespielt. Sie ist einfach geschwiegen. Und Gott hat dann wirken können. Und dann habe ich endlich sagen können, Schatz, ich hab's gesündigt. Boah, das ist so schwer zu sagen. Was? Ich habe gesündigt. Vergib mir. Aber in diesem Moment kommt was? Gnade. Zu mir hin, das hat mein Herz sofort befreit, aber zu ihr hin, das ist stark. Sie war sowas von verletzt und deprimiert. Das ist unser Hochzeitstag. Super. Und sie war in diesem Moment der Gnade Gottes so befreit. Und wir haben eine unglaubliche, schöne 2 Tage gehabt. Und ohne dass meine Frau nicht meinen Sturz gerettet hätte, da wäre ich einfach in meinen Sturz geblieben. Und wie ist es von Gott? Gott tut was? Er widersteht den Stolzen. Eine super Hochzeitsfeier. Mit Gegenwind von Gott. Die ist keine einfache Sache, oder? Wir brauchen dafür Gnade. Versucht das einmal ohne Gnade, mit Gegenwind von Gott selbst? Männer, Wir brauchen Gnade, aber das kommt nur durch Demut. Wie Männer einander prägen, wie Männer einander helfen. Wir sollen nicht nur lernen, unsere Sünde einzugestehen, unsere Sünde zu bekennen, die Verantwortung zu übernehmen. Aber der Herr muss uns helfen, auch ein anderer nicht, den Stolz zu retten. Das ist tödlich. Tödlich. Und das ist das Schlimmste, was du für mich tun kannst, als mein Bruder in Jesus, ist mir helfen, mein Stolz zu bewahren. Du tust mir so einen Schaden an. Wir sollen einander helfen. Und manchmal ist das, dass es zu lernen aus meinen Lippen, ich hab's gesündigt. Und das ist, wo ich dann die Mut habe, auch mit meinem Bruder zusammen, wenn er anfängt, ja, und da, sage ich, schon, aber lieber Bruder, das ist trotzdem Sünde. Du musst um Vergebung bitten. Wann hast du das letztes Mal gehört? Wann hast du das letztes Mal getan? Vergebung ist der Kern unserer Glauben, oder? Beten wir. Himmlischer Vater, du bist treu und gerecht und wir danken dafür. Und immer wenn wir unsere Sünde bekennen, egal was für eine Sünde das ist, du bist treu und gerecht, unsere Sünde zu vergeben. Wir kriegen immer Gnade von dir und ich danke dir dafür. Aber nur, wenn wir unsere Sünde bekennen. Und wenn wir unsere Sünde erklären, wir kriegen nichts von dir, sondern durch unser Stolz, du widerstehst uns. Herr, hilf uns, das zu sehen. Hilf uns, Männer zu sein, wie König David, der einfach vor der Tatsache steht und sagt, ich habe gesündigt. Herr, hilf uns, uns zu demütigen vor der gewaltigen Hand Gottes. Dann wirst du uns aufheben in deiner Zeit. Ja, Herr, und als Bruder, hilf uns einander in Liebe die Wahrheit zu sprechen, so dass wir im Glauben weiter wachsen können und nicht durch Stolz stehen bleiben oder zurückgehen. Hilf uns, Herr. Danke dafür. Amen.